Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga.
So, ja, die auch ja, noch, die ja, auch noch. Dann haben wir doch alle zusammen. Ja, SWR 3 Land, wir sind's. Kemal Goga.
Annetta Politi.
Und wir kümmern uns ein bisschen um eine aussterbende Art, die Kuckucksuhr.
Das ist so. Das ist echt heftig. Innerhalb von 10 Jahren hat sich die Produktion von Kuckucksuhren deutschlandweit halbiert, sagt das Statistische Bundesamt. Kann ja wohl nicht sein.
Johannes Graf vom Deutschen Uhrenmuseum. Er ist bekennender Kuckucksuhren-Fan und sagt, ja, der Klassiker ist wirklich seltener gefragt. Aber es gibt noch so einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Gerade bildet sich eine ganz neue Gruppe von Kuckucksuhren, die dieses klassische Souvenir aus dem Schwarzwald etwas ironisch nimmt.
Nur eben nicht im klassischen Design.
Anstelle des Kuckucks finden sich in dem Häuschen jetzt auch grunzende Schweine. Es gibt auch eins in Form von der Lieblingskneipe von Homer Simpson, der dann zu jeder Stunde gröhlend nach dem Biergenuss aus der Kneipe tritt.
Ob man das jetzt aber auch haben möchte, ich weiß es nicht.
Naja, gut, aber du kannst ja das, was dir am meisten Spaß macht, kannst mal gucken, ob es das in Form von so einer Uhr gibt.
Mal
kommt
gucken.
Dann halt zur vollen Stunde immer raus. Was hast du gesagt?
Ramadan Karim, Ramadan Mubarak olsun, Ramadan Mubarak, allen Muslimen einen gesegneten Ramadan.
Ja, der islamische Fastenmonat, der hat ja am Abend begonnen. Das ist sicher keine leichte Zeit, vor allem für die Menschen in der Erdbebenregion, in der Türkei und in Syrien. SWR3-Korrespondentin Karin Senz, wie gehen die Menschen denn dort damit um?
Also es ist ganz unterschiedlich. Die einen sagen, unter den Bedingungen kann ich eigentlich keinen Ramadan feiern, weil wir haben kein fließend Wasser, wir haben keinen Strom. Andere sagen aber, das ist super, jetzt Ramadan zu feiern, weil in der Regel spenden die Menschen ganz viel zu Ramadan und es wird jetzt sicherlich noch mal mehr werden. Und die einen sagen auch, naja, in schwierigen Zeiten, da ist es eben auch schwieriger, Muslim zu sein, aber das heißt nicht, dass man es eben deswegen bleiben lässt. Ich glaube, was sicherlich im Vordergrund stehen wird, Ramadan ist ja eine Zeit, man kann es so ein bisschen vergleichen wie bei Weihnachten, wo man in der Familie zusammenkommt, wo man sich gegenseitig besucht, wo man zusammen isst. Und all das ist natürlich jetzt im Erdbebengebiet umso schwieriger. Ich glaube, es wird vor allem für viele schon eine sehr emotionale Zeit und sicherlich auch eine sehr traurige.
Wie läuft das denn ganz praktisch ab mit dem Fasten in den Katastrophengebieten?
Also wir dürfen uns jetzt nicht vorstellen, dass praktisch in den Lagern, in den Zeltlagern, wo die Obdachlosen untergekommen sind, dann gar kein Essen mehr tagsüber ausgegeben wird und es nichts mehr zu trinken gibt. Im Gegenteil, also der Islam sieht schon vor, dass beispielsweise Alte, Kranke und Kinder auch ausgenommen sind vom Fasten. Und es wird aber trotzdem versucht, es den Menschen natürlich zu ermöglichen. Also es sind ja über 500 Moscheen in dieser Region zerstört worden oder zumindest beschädigt worden. Jetzt werden also extra Zelte für Ramadan aufgestellt, wo die Menschen dann eben auch beten. Und es ist schon immer so, dass für Bedürftige gespendet wurde, damit die eben auch dieses Iftar, also dieses Fastenbrechen feiern können. Und da sind sie eben jetzt noch mehr auf Spenden angewiesen.
Die kleinen Glücksgefühle am Morgen, 6:50, das ist schön am Frühling, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, hat jeder vielleicht so seinen eigenen Spot, wo er weiß, da sind Störche. Und dann guckt man immer hin. Also bei uns ist zum Beispiel so, wenn du aus der Stadt rausfährst, Richtung Bahnhof, da gibt es so ein...
Stimmt.
So einen wunderbaren Platz, da ist immer so eine Storchenfamilie und wenn wir sie dann wiedersehen, dann ist immer so, ja, sie sind wieder da.
Klapper, klapper, klapper.
Ja, und ihr SWR 3 Land habt bestimmt auch so einzelne Spots. Es gibt immer so ein schönes Glücksgefühl.
Der Stromversorger Mainzer Netze, der hat jetzt eine Live-Webcam eingerichtet, wo wir sogar Störche beim Nisten dort beobachten können. Ja, es klingt vielleicht so langweilig, wenn man sagt, ja, wir gucken das jetzt über eine Webcam
jetzt
oder
so.
Ne? Nee, deshalb haben wir nämlich unseren Kollegen ARD-Fußballkommentator Florian Winkler mal diesen Livestream gegeben, der hat ihn sich für uns angeschaut und ganz gut kommentiert.
Noch ist es sehr ruhig hier auf dem Mainzer Strommast, umgeben von grünen, satten Wiesen. Zwei Nester, zwei sehr entspannte Störche, die hin und wieder mal mit einer feinen Schnabeldrehung das Nest neu ordnen. Ganz viel Eleganz dabei, auch das Ei im Nest natürlich immer wieder im Blickpunkt. Aber Achtung, jetzt kommt Bewegung rein.
Ja?
Anflug von links mit der kompletten Spannweite, die Beute im Schnabel kurz abgebremst. Boah, das ist Maßarbeit und jetzt die Landung. Drin das Ding. Perfekt, Wahnsinn. Genau im Nest und jetzt wird das sofort mit begeistertem Schnabelklappern gutiert. Unfassbar geschmeidig und präzise. Da brauchst du auch gar keinen Videoreferee. Das passt so. Die verbleibende Brütezeit, die kannst du so entspannt fortsetzen.
Ach, sehr schön. Störchenisten wieder in SWR3 Live-Blog auf swr3.de. Da gibt's den Link zum Livestream. Fahrrad versichern und wenn ja, wie? Der Frühling ist ja mittlerweile angekommen hier bei uns. Wir fangen nicht nur an, die Fahrräder fit zu machen, sondern wollen ja auch nicht, dass es geklaut wird. Sowas ist immer doof. Aber wann ist denn eine Fahrradversicherung sinnvoll? Julian Budobar von Finanztest, ihr habt euch im aktuellen Magazin damit beschäftigt. Eine Diebstahlversicherung zum Beispiel ist doch eigentlich ja in fast jeder Hausrat mit drin, oder?
Die Hausratversicherung deckt den Diebstahl zu Hause ab. Wenn man auch unterwegs gegen Diebstahl abgesichert sein möchte, kann man auch bei der Hausrat eine zusätzliche Fahrradoption buchen. Problem kann aber hier sein, wenn der Versicherer die gesamte Hausratpolice kündigen möchte, nachdem ein Fahrrad geklaut wurde. Deshalb kann man schon sagen, für alle, die keine Hausratversicherung haben, für alle, die eine Hausrat haben, aber ein eher teures Fahrrad oder E-Bike, für die kann eine separate Fahrradversicherung durchaus interessant sein.
Man liest auch von Tarifen mit Schutzbrief. Funktioniert das dann so wie beim Auto?
Das ist ähnlich wie beim Auto. Das heißt, es gibt einen Panne-Service vor Ort, einen Transport nach einem Totalschaden oder es werden auch vielleicht Hotelkosten übernommen, wenn es gar nicht mehr weitergeht. Aber das lohnt sich natürlich auch erst dann, wenn man auch auf längere Touren geht mit dem Rad, zum Beispiel mit dem E-Bike durch die Berge oder ähnliches.
Okay, was sind dann so Punkte, auf die wir achten sollten, bevor wir so eine Versicherung abschließen?
Die Mindestlaufzeit sollte höchstens ein Jahr betragen. Mhm. Damit bleibt man flexibel. Keine Maximallaufzeit, denn wenn man nach 3 Jahren automatisch zum Beispiel aus der Versicherung fliegt, kann es schwierig sein, einen Anschluss zu finden. Das Rad sollte für mindestens 36 Monate zum Neuwert versichert werden. Und im Schadensfall sollte der Anbieter die Versicherungssumme als Geldbetrag auszahlen und nicht nur ein Ersatzrad leisten.
Und wie viel müssen wir am Ende investieren, jetzt sagen wir mal, für eine okaye Versicherung?
Ja, wir haben festgestellt, guter Schutz muss nicht teuer sein. Einen sehr guten Diebstahlschutz gibt es für ein 1.500-Euro-Rad bereits ab 32 Euro pro Jahr. Wer sich noch gegen weitere Schäden am Rad, wie durch Unfall, Verschleiß und Elektronikschäden versichern will, der findet einen guten Schutz bereits ab 48 Euro pro Jahr.
Wir haben einen kleinen Angriff vor auf eure Lachmuskeln. Kann sein, dass ihr zittert dabei. Deswegen ist ja immer unsere Empfehlung, bloß nichts Heißes in den Händen halten.
Mit unserer ganz neuen Comedy, jetzt hier um 7:48 Uhr.
SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Hier, mein Hund.
Und was hat er dann?
Er frisst nicht mehr.
Ach, mach mal laut. Mach mal leise. Ich hab's. Gib ihm Fleischknepp, dann frisst er auch wieder.
Wir ernähren ihn eigentlich vegan.
Sehr guter Ansatz.
Vegan? So fährt's. Ist das ein Hund von der Grüne?
Wieso?
Naja, lange Haar, keine Berufsausbildung und keine Fleischfressewelle.
Moment, wir müssen uns doch erstmal fragen, warum er nicht frisst.
Ja, dann fragen halt.
Vielleicht gibt es ein Problem in seiner energetischen Umgebung.
Was? Mein Mann sagt immer, dass wir ihm keine Möhren geben sollen.
Ihr Mann?
Dem Hund.
Sehen Sie?
Also, dann gäbe es einen Fleischknipp, dann frisst er auch wieder. So, das macht dann 287 Euro. Brauchst du Quittung?
Bald wieder.
Was hat er dann?
In SWR 3.
Multimillionär müsste man sein. Geht ja angeblich super schnell mit Bitcoins. Solche Geschichten hören wir ja immer wieder. Gerade jetzt, wo einige Banken mal wieder am Kriseln sind, steigen tatsächlich wieder die Kurse von Kryptowährungen. Der Bitcoin zum Beispiel in den letzten 2 Wochen um mehr als 40%. Ist euch vielleicht auch schon untergekommen. Wir sortieren das mal so ein bisschen ein. Warum eigentlich ausgerechnet jetzt, Jutta Kaiser aus der SWR 3 Wirtschaftsredaktion?
Naja, Kryptowährungen wurden erfunden als Alternative zum traditionellen Finanzsystem. Also vereinfacht gesagt, um Banken zu ersetzen oder um jedenfalls die Möglichkeit zu haben, sie zu umgehen. Das ist nach der Finanzkrise 2008, 2009 aufgekommen. Und jetzt, wo wieder Banken ins Straucheln geraten sind, da machen sich Teile der Finanzwelt und eben auch Privatleute einfach Sorgen. Was könnte da noch kommen? Was bedeutet das alles für mein Geld? Da ist der Wunsch da, sich abzusichern, sollte das Finanzsystem zusammenbrechen. Das heißt, einige dieser Menschen kaufen Kryptos, deswegen steigen die Kurse und das momentan ziemlich steil.
Es klingt so, als könnte man da riesige Gewinne machen, aber viele warnen ja auch davor.
Zu entscheiden, wann man einsteigt oder nicht, ist immer eine Wette darauf, ob und wie stark die Kurse weiter steigen oder wieder fallen werden. Die Mutter aller Kryptowährungen ist ja der Bitcoin und der Kurswert lag in der Geschichte schon bei wenigen US-Cent, aber auch um die 60.000 Dollar. Wer zu Anfang investiert hat und seine Bitcoins bis heute hält, der oder die dürfte fett im Plus sein. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man im Zweifel wenige Cent verliert oder tausende Dollar und umgerechnet Euro. Die Verbraucherzentrale sagt jedenfalls ganz klar, wer Vermögen aufbauen will, sollte nicht auf Kryptowährungen setzen.
Es gibt manche Dinge, die sind echt schwer zu finden. Zum einen natürlich der richtige Partner, zum anderen aber auch genug Wohnraum. Er muss nur anders aufgeteilt werden. Es gibt Immobilienwissenschaftler, die genau das sagen. Wir haben genug Wohnraum in Deutschland, er muss nur anders aufgeteilt werden. Die Diskussion um bezahlbare Wohnungen, die betrifft uns ja wirklich alle. Jetzt haben diese Forscher von der Uni Regensburg einen ziemlich radikalen Vorschlag gemacht. Sascha Kaup aus dem SWR3-Team. Die Mieten sollen steigen.
Und zwar für Menschen, die seit Jahrzehnten in derselben Wohnung leben und dadurch extrem günstige Mietverträge haben. Das ist der Vorschlag von Professor Dr. Steffen Sebastian. Er findet,
man muss diejenigen schützen, die bedürftig sind. Aber nicht diejenigen, die eine niedrige Miete zahlen.
Und alteingesessene Mieter zahlen eben oftmals eine sehr niedrige Miete. Dieses Prinzip ist laut Sebastian unfair.
Das hat mit Bedürftigkeit nichts zu tun. Das subventioniert Reiche wie arme Mieter gleichzeitig. Und die Wohnungssuchenden subventioniert es gar nicht.
Also die Idee, uralt Mietverträge teurer machen. Das könnte dafür sorgen, dass neuer Wohnraum frei wird.
Momentan lohnt es sich halt für jemanden, der irgendwie eine sehr große Wohnung hat, in der er vielleicht seit Jahrzehnten drin wohnt, nicht mehr auszuziehen und in eine kleine Wohnung zu ziehen, weil dem Zweifelsfall vielleicht sogar noch teurer ist als die Wohnung, in der er im Moment drin ist.
Das würde sich ändern und Familien könnten dann die ältere, größere Wohnung beziehen. Ja, und wer die ewig bewohnte Wohnung eben nicht verlassen will und lieber mehr Miete zahlt? Völlig in Ordnung, meint Sebastian. Das Geld, das durch diese höheren Mieten eingenommen wird, soll laut dem Konzept am Ende nämlich an Bedürftige gehen, in Form von Wohngeld.
Wir sind momentan bei 1-2% der Bevölkerung, die Wohngeld beziehen. Wir müssen aber wahrscheinlich eher zwischen 10% und 15% der Bevölkerung Wohngeld bezahlen, damit sie in aktuellen Marktverhältnissen Wohnraum finden.
Mieterverbände halten von dieser umstrittenen Idee nicht sonderlich viel. Mieten anzuheben ist immer schlecht, sagen die unter anderem. Aber die Debatte ist eröffnet und neue Ideen können die Diskussion ja auch voranbringen.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR